Guten Morgen zusammen. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe, die geht um den Heiligen Geist in diesem November, wie in vielen vorhergehenden Jahren, beschäftigen wir uns mit dem Heiligen Geist. Und das Thema heute soll sein Heiliger Geist und Hunger. Ein Thema, was zunehmend ich in der Gemeinde höre, dass da ein gewisser Hunger ist. Jetzt geht es nicht um körperlichen Hunger, sondern es geht ja um den Heiligen Geist, um den Heiligen Geist, also geht es um geistlichen Hunger. Ja? Und da soll es heute drum gehen. Die Frage ist, was ist geistlicher Hunger? Und braucht man den? Braucht man den eigentlich? Und wenn ja, wie kommt man da dran? Ich würde gerne dafür beten, dass Gott euch irgendwie berührt durch die Predigt. Ich glaube nämlich nicht, dass er nur will, dass ihr Informationen aufnehmt, sondern ich glaube, dass er sein Wort gebrauchen will, damit unsere Herzen verändert werden, in Bewegung kommen, gestärkt werden. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du in unserer Mitte bist und ich bitte dich, dass du, wenn wir uns mit dir und deinem Geist beschäftigen, er selbst in uns wirkt, was du möchtest. Wir wissen, dass du viel mehr tun willst und viel mehr tun kannst, als wir in unserem Leben bis jetzt erlebt haben. Und wir strecken uns aus nach dir und nach neuen Erfahrungen mit dir und nach einem neuen Blickwinkel auch von dir. Erfülle uns doch bitte mit deinem Wort, in deiner Kraft und sättige uns auch. Amen. Ich habe mich nicht mit dem Martin abgesprochen. Ich betone das. Martin, wo bist du? Du bist mein Zeuge. Wir haben nicht vorher gesprochen. Das, was er da vorgelesen hat, hatte ich im Prinzip vor, damit die Predigt anzufangen. Kennt ihr Leute, die das Glas halb voll sehen? Die halb voll Mentalitäten, kennt ihr die? Kennt ihr die Leute, die halb leer Mentalitäten haben? Das war bei dir Pessimist, Optimist. Ja? Welche Leute gehen euch denn mehr auf den Keks? Sind das, normalerweise bist du genau dann das Gegenteil davon. Manchmal gehen einem die Leute auf den Keks, die immer nur positiv sind. Ach, fürchterlich, ey, die sehen die Realitäten gar nicht, weißt du? Manchmal gehen einem die Leute auf den Keks, die immer nur negativ sind. Immer nur negativ. Also die sehen überhaupt nicht mehr das Schöne in der Welt. Ja? Und ich persönlich bin ein Mensch, der eher immer das halbvolle Glas sieht. Ich bin eigentlich ein Optimist. Ich bin eigentlich jemand, der schnell zufrieden ist und sich freut an dem, was so da ist. Und die hier oben sind, diese, die halb leer Leute, die empfinde ich immer als undankbar. Könnt ihr das verstehen? Ich finde immer, die sind undankbar. Ich finde immer, die sind unzufrieden. Ich finde immer, die sind kritisch. So, wann immer mir einer dann kommt und sagt, ja, aber das ist doch noch nicht gut genug und so weiter, dann denke ich, hey, warum so viel Kritik? Ja? Guck doch mal auf das, was da ist. Da kann man doch dankbar für sein. Werd doch mal dankbar, sei doch nicht so unzufrieden. So, das ist so meine, sind so meine inneren Reflexe. Ich als einer, der eher das Glas halb voll hat. Und ich habe in der Predigtvorbereitung habe ich so gemerkt, gerade wenn es um geistlichen Hunger geht, dann ist das ja der Bereich, wo das Glas noch halb leer ist. Ne? Dass das bei Gott überhaupt kein Widerspruch ist. Wisst ihr, der untere Bereich, wo das Glas halb voll ist, ist der Bereich der Dankbarkeit. Das ist Dankbarkeit. Der obere Bereich, der noch leer ist, ist der Bereich des geistlichen Hungers. Aber es ist ein und dasselbe Glas. Es ist ein und derselbe Heilige Geist, der Dankbarkeit bewirkt und geistlichen Hunger bewirkt. Ich will heute nicht über Dankbarkeit sprechen, weil da rede ich ziemlich viel von, weil ich im Prinzip so bin, habe ich auch schon gesagt. Sondern heute will ich über den geistlichen Hunger sprechen und damit auch über Defizite, über Sachen, die noch nicht da sind, über Sachen, die fehlen. Ja, und mir ist wichtig, heute deutlich zu machen, und deswegen habe ich dieses Glas mitgebracht, halb voll, halb leer, dass das alles ein Werk des Heiligen Geistes ist, sowohl das halb leere als auch das halb volle. Und wir werden erkennen an dem, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass Jesus das sehr toll zum Ausdruck gebracht hat. Und da würde ich gerne zu sagen, wir sollen keine Konkurrenzen aufbauen zwischen denen, die halb voll sind und halb leer sind. Also, wenn jemand sagt, Mensch, Gott kann mehr machen und so weiter, dann ist das nicht automatisch eine Kritik an dem, was vorhanden ist. Ja? Diese Konkurrenz innerlich in sich aufzubauen, ist nicht vom Heiligen Geist, sondern Gott möchte, dass wir uns herausfordern lassen. Das heißt ja, man wird ermutigt, sich nach etwas auszustrecken, was noch nicht da ist, und dennoch dankbar ist für das, was er bereits getan hat. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ja? Also lasst uns innerlich gegen so eine Konkurrenz vorgehen und lasst uns nicht urteilen übereinander, wenn der eine eher positiv und der andere eher kritisch unterwegs ist. Wobei geistlicher Hunger ist nicht auch automatisch gleich Kritik und ist auch nicht Unzufriedenheit. Ich kenne sehr zufriedene Leute, die trotzdem geistlichen Hunger haben. Ja? Und das ist okay. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Okay, dann gucken wir mal in die Bibel rein. Und in den Evangelien, da wird beschrieben, dass Jesus an einer Stelle körperlich hungrige Menschen gesättigt hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den 5000 Leuten, die Jesus zugehört haben. Er hat gepredigt zu denen, über das Reich Gottes erzählt, und dann irgendwie wurde es dunkel und die Jünger haben gesagt, denk auch mal daran, die Leute haben auch Hunger, wir müssen die jetzt da ins Dorf schicken. Und Jesus sagt, nö, das brauchen die nicht. Und ja, aber wie sollen wir denn hier Essen ranschaffen für so viele Leute? Und dann haben sie sich schlau gemacht und dann war da ein Junge mit, ich vertue mich immer, 5 Brote, 2 Fischen. Fünf Brote, 2 Fische. Und dann hat Jesus gesagt, gebt ihr ihn zu essen. Und er hat gedankt und das Brot gebrochen und den Fisch verteilt. Und dann sind die Jünger los und haben alle gesättigt. So, und diese Geschichte hat zu einer Diskussion geführt zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und in diesem Gespräch erklärt Jesus eigentlich, was geistlicher Hunger ist. Weil er sagt nämlich Folgendes, das findet ihr in Johannes 6, Vers 26 und 27. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Diese wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel oder der Heilige Geist Gottes des Vaters. Ja, also Jesus hat gesagt, dass da jetzt diese Brotvermehrung stattgefunden hat, da habt ihr vielleicht offene Münder gehabt, aber ihr kommt eigentlich zu mir, weil ihr hungrig wart und ich habe euch satt gemacht. Das ist der eigentliche Grund, wieso ihr zu mir kommt. Und das ist auch gut so, aber die Speise, um die ihr euch bemüht, das, was ich euch geben will, das Eigentliche, ist etwas Geistliches. Das ist nicht etwas Körperliches in erster Hinsicht, auch wenn ich dafür gesorgt habe, dass alle satt geworden sind, körperlich. So, und auch da kommen wir schon wieder in eine Spannungssituation, weil im Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der wird nicht mehr Durst haben. Also ich gehe zu Jesus und werde gesättigt. Ich sage aber, geistlicher Hunger ist irgendwie vom Heiligen Geist bewirkt. Ja, was denn jetzt? Ist geistlicher Hunger jetzt richtig? Ist geistlicher Hunger jetzt falsch? Ist man da nicht genug bei Jesus gewesen, der einen ja sättigen will? Wo ist das Problem? Und Jesus treibt das ja noch ein bisschen später in Vers 53 auf die Spitze und er sagt, wer nicht, nee, das lese ich lieber direkt vor, weil das habe ich nur aus dem Kopf dahin geschrieben. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Also wenn ihr nicht mich aufnehmt in euch, dann habt ihr kein ewiges Leben, ihr habt keinen Anteil an mir. Ihr müsst sozusagen mich essen. Und ja, wenn man da doch irgendwann mal sich entschieden hat, Jesus ins Herz aufzunehmen, ist dann nicht gut? Ist dann nicht genug Sättigung da? Reicht das denn dann nicht? Ja? Wieso sollen wir dann noch Hunger haben, wenn Jesus uns doch sättigt? Und das ist auch wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken, ungefähr wie bei diesem halb-voll, halb-leer Dingen. Es ist ja so, dass Jesus hier sagt, vorher, das hatte ich euch vorgelesen, dass sie sich nicht mühen sollten um eine Speise, die vergeht, sondern um eine Speise, die ewig ist. Das heißt, da gibt es schon einen Bedarf an täglicher Mühe, eine Speise zu sich zu nehmen, die ewig wirkt. Und das tut man ja gewöhnlich, Essen zu sich zu nehmen, tut man ja gewöhnlich dann, wenn man Hunger hat. Okay, wir in unseren Breitengraden essen auch, wenn wir keinen Hunger haben. Aber normalerweise ist das ja so geregelt, physiologisch, dass der Körper ein Hungergefühl entwickelt und man dann dieses Hungergefühl stillt mit Essen. Ja, das ist nicht immer das richtige Essen, aber das ist nicht mein Thema. So ist das auch mit, oder ist das so mit geistlichem Hunger auch? Dass es normal ist, dass man isst, gesättigt wird und wieder neu Hunger kriegt. Genau wie bei körperlichem Hunger. Ist das so? Ja? Oder warum ist das nicht so? Eigentlich ist es die Eigenart des Hungers, dass er immer wieder kommt. Ja? Aber ist dieser Automatismus auch bei geistlichem Hunger so? Ich glaube nicht automatisch, sonst würde Jesus ja sowas nicht lehren. Sonst würde er nicht darüber sprechen. Wir essen für gewöhnlich jeden Tag. Ja? Also wenn wir uns nicht vornehmen zu fasten, essen wir jeden Tag. Ist normal. Wir essen sogar mehrmals am Tag. Und warum? Damit wir überleben. Also Hunger hat auch eine Funktion des Überlebens. Und geistlicher Hunger hat ebenso eine Funktion, geistlich zu überleben. Ich würde sogar behaupten, jeder gesunde Mensch hat Hunger. Und deswegen schließe ich daraus, jeder gesunde geistliche Mensch hat geistlichen Hunger. Und dann schaue ich in mein Leben und denke mir, bist du jetzt ein bisschen krank? Oder wieso hast du keinen geistlichen Hunger? Und ich gucke auf das volle Glas und bin in der Dankbarkeitszone und denke, ist doch gut. Und bewege mich nicht da oben. Aber das ist nicht gesund. Gesund zu sein bedeutet, geistlichen Hunger zu erleben. Also, einerseits will Gott uns sättigen, andererseits will er uns Hunger machen. Er will uns ein Verlangen danach schenken, was Jesus in dem Vaterunser ja so ausdrückt. Wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich weiß nicht, welche Gedanken, welche Fantasien du dabei hast, wenn du dieses Wort hörst, bete wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Was hast du noch nicht, was im Himmel ist, in deinem Umfeld? Was hast du, was im Himmel ist, noch nicht in deinem Herzen? Was hast du, was im Himmel ist, was noch nicht durch dich auf diese Erde gekommen ist, in dein Umfeld hinein? Was fehlt noch? Wo sind noch Defizite? Und wenn man das ehrlich sich fragt, wird man feststellen, wow, da ist viel, viel Luft nach oben. Ja? Das heißt nicht, dass wir schlecht sind deswegen. Wir ziehen dann ja immer sofort die falschen Schlussfolgerungen. Ach, ich bin nicht würdig, ich bin nicht geeignet, bin zu schlecht, was weiß ich. Das ist alles Quatsch mit Soße. Es ist einfach ein geistlicher Tatbestand, dass im Himmel mehr ist als auf der Erde. Es ist einfach normal, dass Gott immer noch mehr geben kann, als wir je erwarten können, weil Gott Gott ist. Er ist immer noch ein Gott des Überflusses. Und der uns wirklich immer wieder überraschen will mit mehr von ihm und seinem Handeln. Ich persönlich habe eine Sehnsucht nach mehr Vollmacht. Und ich stelle mir darunter vor, dass ich Gott nicht begrenze durch meinen Verstand. Dass ich ihn nicht einenge da drin in seinen Möglichkeiten. So nach dem Motto, das ist machbar, das ist nicht machbar. Okay, dann kalkuliere ich noch irgendwie ein paar Wunder mit ein. Irgendwie so kriege ich schon irgendwie so das so hin. Nein, Gott ist weit größer als das, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und ich glaube, dass er wirklich uns Vollmacht geben will auf eine Art und Weise, wo wir in der kindlichen Beziehung zu ihm heraus die Dinge tun, die er vorbereitet hat. Ich möchte gerne wachsen in meiner Beziehung zu Gott und in der Liebe zu Menschen. So würde ich das mal zusammenfassen. Das ist meine Sehnsucht, zu wachsen in der Beziehung zu Gott und in der Liebe zu Menschen. Und zwar auch zu Menschen, die schwierig sind. Sogar zu Menschen, die mir feindselig gegenübertreten, weil das sagt Jesus, liebt eure Feinde. Wenn er so etwas von uns verlangt, dann scheint da ja auch irgendwie was zu erobern zu sein. Etwas, was noch im Himmel da ist, aber noch nicht in meinem Herzen angekommen ist. Ja? Und das ist meine Sehnsucht, das ist meine sozusagen der obere Bereich bei mir. Ich wünsche mir mehr Leidenschaft, mehr Hingabe. Nur denke ich identifiziere immer viel mit Leidenschaft, dass das was mit Gefühl zu tun hat. Und wir haben zu Hause darüber geredet, Claudia und ich, und ich habe gesagt, Hunger ist doch ein Gefühl. Hunger ist doch ein Gefühl. Und ich empfinde dieses Gefühl jetzt nicht so. Jetzt bin ich so ein Kopfmensch. Und Claudia hat mir glaubhaft zu verstehen gegeben, dass ich auch eine Sehnsucht in meinem Herzen habe, auch wenn das nicht so emotional ist. Aber trotzdem wünsche ich mir Veränderung der Situation, ganz nüchtern durch Nachdenken. Und auch das ist ein sich auseinandersetzen mit geistlichem Hunger. Das ist auch ein Zulassen des Heiligen Geistes, in mir einen geistlichen Hunger zu bewirken. Ob ich jetzt emotional bin oder rational bin, spielt gar keine Rolle. Das kann Gott mit jedem Menschen machen. Geistlicher Hunger entsteht immer dort, wo man irgendwie ein Ziel vor Augen hat. Und da sind wir schon bei einem Punkt, wo man vielleicht überlegen kann, wie geistlicher Hunger entsteht, indem man ein Ziel vor Augen hat, am besten ein Ziel, was Gott gesetzt hat, was noch nicht erreicht ist. Wo eine Sehnsucht da ist, in uns dieses Ziel zu erreichen. Und es gibt immer einen neuen Schritt. Es gibt immer noch ein Level, was höher ist. Es gibt immer noch eine weitere Dimension, die zu erfahren gilt. Und das wird so lange sein, bis wir bei Gott sind. Wir werden in unserem Leben immer mehr dazu lernen können, wenn wir denn bereit sind dazu. Ja, man kann immer was Neues lernen, man kann Gott immer noch intensiver suchen, man kann auch immer noch mehr mit seinen, mit dem Arbeiten von dem, was Gott einem an Gaben gegeben hat, das kann man verbessern. Es gibt noch so viel zu erobern und bitte, bitte verhindert, dass wenn ihr auf die Defizite schaut, ihr die bezieht auf eure Persönlichkeit. Sagt nicht, ich bin schlecht, ich kann nicht genug, ich müsste eigentlich mehr und so weiter. Sobald dieser gesetzliche Druck da drauf kommt oder diese falsche Identität uns eingeredet wird, tappen wir in eine Falle. Das ist nicht, was Gott will. Gott will mit geistlichem Hunger uns nicht klein machen, sondern Gott möchte uns mit geistlichem Hunger motivieren, erheben. Er will uns zu neuen Ufern bringen. Er möchte uns nicht schlecht reden, ja? Sondern er möchte uns echt stark sprechen. Er möchte uns segnen dadurch. Wenn wir geistlichen Hunger haben, können wir da sehr dankbar für sein. Geistlicher Hunger ist das, was Jesus selber erlebt hat. Und da möchte ich eine Stelle vorlesen aus dem Matthäusevangelium. Und wir sagen ja für gewöhnlich, also das finde ich so schön, wenn beides von Gott ist, sowohl der geistliche Hunger als auch die Dankbarkeit und auch die Sättigung, dann muss man sagen, Appetit, sagt ja der Volksmund, ne? Der Appetit kommt beim Essen, ne? Sagt man doch so. Ne? Also wenn ich anfange zu essen, dann setzt die Speichelbildung ein und so weiter. Also dann geht es zur Sache. Irgendwann setzt eine Sättigung ein, aber eigentlich ist es gut, wenn man isst, um geistlichen Hunger zu kriegen. Appetit zu bekommen an Gott, Appetit zu bekommen an seinem Willen, an seinen Absichten, an seinem Reich. Ja? So, und Jesus erzählt, oder nee, in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, da wollte ich drauf eingehen, erzählt, dass er selber in die Wüste geführt worden ist. Und zwar ist das sehr interessant, wer ihn da in die Wüste geführt hat. Da heißt es nämlich, der Geist führte ihn in die Wüste. Also Jesus wurde getauft im Jordan, wurde versiegelt von Gott mit dem Heiligen Geist in Form einer Taube. Alle haben gesehen irgendwie und irgendwie auch gehört, dies ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und dann macht der Heilige Geist was mit Jesus. Der führt ihn in die Wüste. Da lass uns nochmal ein, zwei Minuten drüber nachdenken. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Ich lese das trotzdem mal vor. Und da hat Jesus 40 Tage gefastet. Und dann kam der Versucher und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Also physischer Hunger. Und der Versucher kommt zu ihm und sagt, mach doch aus den Steinen Brot, dann hast du was zu essen. Du kannst das doch, du bist doch Gottes Sohn. Und dann sagte Jesus und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also wenn der Heilige Geist, also wir beschäftigen uns gleich mal mit der Reaktion von Jesus, aber jetzt erstmal, dass der Heilige Geist derjenige ist, der ihn in diese missliche Lage gebracht hat. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und die Wüste ist ja immer ein Bild auf Verzicht und Trostlosigkeit und vielleicht Depression, Einsamkeit. Das sind Wüstenzeiten. Da würden wir in unserem, wenn wir in unser Leben reingucken, wir sagen, boah, da bin ich echt in einer Wüstenzeit. Kannst du dir vorstellen, dass der Heilige Geist dich dahin geführt hat? Oh. Nee, der Heilige Geist ist doch mehr so für Wohlergehen zuständig. Ne? Mehr Heiliger Geist heißt doch mehr Erquickung, mehr Erfrischung, mehr neues Leben, mehr Erweckung. Das ist doch mehr Heiliger Geist. Nee, der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. So, frag dich, wenn du in Wüstenzeiten bist, ob das nicht Gottes Absicht ist. Und wir kommen zurück zu der Bibelstelle. Denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Wüstenzeiten. Warum? Weil Gott dabei ist. Weil Gott sogar vielleicht dafür sorgt, dass man in die Wüste kommt. Warum sollte Gott das machen? Warum hat Gott Jesus in die Wüste geführt? Durch seinen Geist. Ich meine, das war sein wohlgeliebter Sohn, an dem er gefallen hatte. Wieso quält er den? Manche sagen ja so, ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso der seinen eigenen Sohn umgebracht hat. Warum quält er den so? Warum muss der in die Wüste? Und der Grund liegt darin, dass Jesus Mensch geworden ist und genauso getestet worden ist, wie jeder von uns getestet wird. Jesus hat sich nicht sozusagen die Rosinen rausgepickt durch sein Gottesdasein, um dieses Leben hier irgendwie einigermaßen bequem hinter sich zu bringen. Sondern er wollte sich dem Menschsein stellen auf die gleiche Art und Weise, wie du und ich diesem Menschsein gestellt sind. Mit jeder Versuchung, mit jeder Herausforderung, mit Wüstenzeit, mit Hunger, mit Verlangen, mit Entbehrung, ja sogar mit Tod. Mit Leiden, mit Schmerzen, alles das hat Jesus auf sich genommen. Und jetzt ist er da in dieser Wüste, hat körperlichen Hunger. Und er ließ sich nicht dazu bringen, seine göttlichen Möglichkeiten zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen. Hat der Teufel nicht geschafft. Interessant ist die Antwort. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wo erklärt wird, warum das Volk Israel in die Wüste geführt wurde und warum es dort Hunger hatte und warum es Gott letztendlich mit Manna speiste. Gucken wir uns jetzt gleich an. Interessant ist einfach, Jesus war 40 Tage in der Wüste, das Volk der Juden war 40 Jahre in der Wüste. Ein Zufall? Ich glaube, nein. Ich glaube, Gott spricht zu uns dadurch und Jesus hat das sozusagen an seinem Herkunftsvolk miterleben dürfen, in verkürzter Weise, was es bedeutete, durch die Wüste zu gehen. Ich lese mal aus 5. Mose 8, Verse 2 und 3. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Also erinnert euch an den ganzen Weg. Erinnert euch an die Wolkensäule, erinnert euch an die Feuersäule, erinnert euch an die Leitung durch den Heiligen Geist, erinnert euch an die Gesetzesgebung, erinnert euch an das, was auf den Tafeln stand, erinnert euch daran, dass ihr widerspenstig wart. Erinnert euch an alles, was passiert ist in dieser Wüstenzeit. Erinnert euch daran, dass ihr gemurrt habt und zurück wolltet zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Erinnert euch an alles. Erinnert euch an das Zelt der Begegnung. Erinnert euch, dass Mose von Herrlichkeit gestrahlt hat, als er vom Berg kam. Erinnert euch an all das. So, das sagt er hier. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Und jetzt wird der Grund gesagt, warum Gott das gemacht hat. Und das ist auch der Grund, wieso Gott das mit Jesus gemacht hat. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Physischer Hunger in diesem Fall. Aber ich übertrage es mal auf geistlichen Hunger. Gott lässt uns, wenn wir geistlichen Hunger haben, unsere Abhängigkeit von ihm spüren. Wir kommen an eine Grenze, wo menschlich machbare Lösungen zu Ende kommen. Wo wir keine Antworten mehr haben auf bestimmte Krankheiten. Keine Antworten darauf haben, ob ein Mensch errettet wird oder nicht. Wir haben keine Antworten darauf, wie Beziehungsstörungen wiederhergestellt werden. Ja, man müht sich redlich. Aber wirklich möchte Gott, dass wir geistlichen Hunger dadurch entwickeln, weil wir erkennen, wir sind abhängig von seinem Eingreifen. Wir sind total abhängig davon. Keine Gemeinde entsteht, keine Gemeinde lebt, keine Gemeinde entwickelt sich, wenn nicht Gott sein Haus baut. Niemand von uns, der hier ist, wird sich in seinem Christsein weiterentwickeln, wenn nicht Gott am Werk ist. Und Gott hat die Juden in die Wüste geführt, um ihnen die Abhängigkeit von sich zu zeigen. Ich lese mal weiter. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Und dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Da bin ich auch dran hängen geblieben. Das ist genau das, was passiert, wenn wir geistlichen Hunger haben. Wir werden Dinge erleben, die wir noch nicht kannten. So wie die das Manna gekriegt haben, was sie nicht vorher kannten. Die wussten nicht, was da vom Himmel fällt. Die haben sich das angeguckt und haben gedacht, was ist das denn jetzt irgendwie? Gott hat da ja Aufklärung zugegeben, hat gesagt, esst nur das, was da runterfällt, das könnt ihr essen, ja. Und nur das, was pro Tag runterfällt. Nur am Wochenende, also wenn Sabbat ist, dann kriegt ihr 2 Portionen. Aber eigentlich gibt es immer nur was für den aktuellen Tag. Interessant für geistlichen Hunger. Interessant. Hat so eine Genügsamkeit vielleicht was damit zu tun, dass unser geistlicher Hunger, der ja viel sich auf Zukünftiges richtet, heute gestillt wird? Heute gibt es Manna. Heute gibt es das Brot des Lebens. Heute ist Jesus da. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt, nicht irgendwann in der Zukunft. Geistlicher Hunger richtet sich aber natürlich nach etwas, was noch nicht da ist. Aber es wird gestillt. Gott hat den Manna gegeben zu essen. Das kannten die Vorfahren bis dahin nicht. Und dann heißt es ja, und dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch nicht nur vom Brot, nicht nur Brot zum Leben braucht. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Wir kommen langsam zu dem Punkt, wie geistliche Sättigung geschieht, nämlich durch Gottes Reden, Gottes Wort. Wo finden geistliche Aufbrüche statt? Was würdet ihr sagen? Wo finden die statt? Also hier Missionarsgeschichte, weltweit Mission, kommen ihr Profis. Wo passiert wirklich was? Reich Gottes bricht an. Die Dinge passieren, die in der Bibel beschrieben sind. Wo? Ja, wo viel Verfolgung da ist. Wo die Leute erkennen, sie sind am Ende. Wegen der Umstände. Wo geistlicher Hunger deswegen da ist, weil die nicht weiter wissen. Ja, aber es passiert eben gerade da, wo Leute auch in Not sind. In Wüstenzeiten sind. Ist nicht alles easy peasy, wo die Erweckung passieren. Das Gegenteil ist der Fall. Hier bei uns, wo großer Wohlstand ist, wo irgendwie alles Mögliche irgendwie erklärt und abgedeckt wird, hier haben wir die Probleme. Hier haben wir die Probleme, dass kein geistlicher Hunger herrscht. Wenn wir gesättigt sind, haben wir keinen Hunger. So einfach ist das. Und wenn wir uns mit allem möglichen Mist sättigen, dann haben wir keinen Hunger nach Gott. Das ist so eine Art Ersatzernährung, die wir da zu uns nehmen. Also, wo kommt man denn auch in unserem Land an seine persönliche Grenze sozusagen? Wie kann man denn, wenn man jetzt sagt, wie kriegen wir geistlichen Hunger, dann müssen wir doch gucken, wo sind denn unsere Grenzen, wo wir erkennen, wir sind abhängig von Gott, so wie Gott es den Juden in der Wüste gezeigt hat. Ja? Und dann stellen wir fest, wir haben wirklich keine wirkliche Antwort selber. Wir haben keine Lösung. Wir als Menschen haben keine Lösung, wenn es um unsere Schuld geht. Wir als Menschen haben keine Lösung dafür, wenn es um unseren Tod geht. Da haben wir keine Antwort drauf. Da sind wir echt absolut angewiesen auf Gott. Ja? Und wir haben keine Antwort darauf, wenn es darum geht, total geliebt und angenommen zu werden. Wir haben keine Antworten darauf. Das sind unsere Grenzen. Da kommen wir nicht weiter. Und selbst in einem Volk, wo viel Bedürfnisbefriedigung stattfindet, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, bleiben doch diese Hungermomente. Bleibt doch diese menschliche Sehnsucht zu wissen, was passiert mit meiner Schuld. Wie werde ich geliebt? Was passiert nach dem Tod? Die bleiben doch. Ja? Manchmal sind sie sehr präsent in einer aktuellen Situation. Also mal gerade so zu überleben, einen Verkehrsunfall zu überstehen, das macht wach. Ja? Aber vielleicht ist man auch in einer Situation, wo man wirklich gefordert ist, auf Gott zu blicken und zu sagen, ich will mich durch dich ernähren lassen und ich will mich nicht gefangen nehmen lassen von der Situation, in der ich stecke. Die Wüste hat den Sinn darin, dass uns dadurch gezeigt werden soll, Gott ernährt uns und er ernährt uns nicht nur physisch, sondern er ernährt uns geistlich durch sein Wort, durch sein Reden, durch seinen Zuspruch. So, und wenn man dann gesättigt ist, und wir sitzen hier vielleicht als geistlich Gesättigte, dann ist es doch gut, wenn man sich insofern herausfordern lässt, dass man sagt, es geht ja gar nicht nur um mich. Das geht um ganz, 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 ganz viele Menschen, die haben Gott nicht erlebt als einen, der Leben spendet im Überfluss. Die kennen Gott überhaupt nicht. Ja? Ich muss wirklich überlegen, ob ich nicht von mir dann auch mal wegschaue. Wenn ich denn irgendwie auch satt bin, dann darf ich ja irgendwie lernen, Gott hat mir Dinge gegeben, die mehr sind als das, was ich verbrauchen kann. Die sind zum Segen da. Und wie entsteht dann, wenn man diesen Blick erstmal hat, wie entsteht dann ein geistlicher Hunger, für diese Menschen einzutreten, für diese Menschen zu beten, kontinuierlich, für diese Menschen Segen zu sein, denen zu helfen? Und der Paulus beschreibt das so: Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi treibt uns an, in diese Richtung zu gehen. Die Liebe Christi, nicht die eigene. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist die Motivation, die uns geistlichen Hunger bringt. Und wie kommen wir an die Liebe Christi? Im Römerbrief sagt der Paulus: Wisst ihr nicht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in eure Herzen? Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Die Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Herzen ist Liebe Gottes. Und wenn wir dem Raum geben, wie ich das vorhin in dem Eindruck gesagt habe, und wir nicht ein Bild von dem Heiligen Geist haben, der ist wie Wasser, wo man immer nachkippen muss, oder er immer nachkippen muss, sondern der ist wie Bauschaum, wenn wir dem Platz geben, dann wird er unser Herz komplett ausfüllen. Wenn das so ist, dann geht es eigentlich nur darum zu sagen: Herr, erfüll mich mit deiner Liebe in der Form wie Bauschaum. So, ja, werd in mir groß, nimm viel Platz ein in meinem Herzen, bestimme mein Denken, bestimme mein Fühlen, bestimme mein Handeln, bestimme mein Reden. Und das ist das, was geistlichen Hunger hervorbringt. Wenn Jesus auf sein Wort hinweist, nach dem Motto, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde kommt, dann müssen wir wissen, dass Jesus auf sich selbst hingewiesen hat, der das fleischgewordene, das menschgewordene Wort Gottes ist. Und der Heilige Geist will in unseren Herzen die Liebe des Vaters für die Menschen uns zunehmend wachsen lassen. Und deswegen werden wir eine Sehnsucht haben. Das wird uns nicht mehr egal sein, da wird Gleichgültigkeit verschwinden und Sehnsucht hinkommt, wenn wir diese Liebe in unserem Herzen haben. Und dieser Zuwachs, der kann immer passieren, solange wir leben. Solange wir leben. So. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal ein bisschen praktisch werden. Das war alles jetzt sehr theoretisch, ich weiß das. Aber jetzt möchte ich doch nochmal praktisch werden. Was können wir praktisch tun, um geistlich hungrig zu bleiben? Also, Essen hilft, nicht nur um satt zu werden, sondern auch um geistlich hungrig zu werden. Bibel lesen. Wenn der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes gekommen ist, und wir davon ausgehen, dass Gott sich offenbart hat in der Schrift, dann ist es natürlich gut, in der Bibel zu lesen, Gott besser kennenzulernen, sich von ihm prägen zu lassen, ihm mehr zu vertrauen. Und ein Aspekt in der Bibel ist definitiv förderlich für geistlichen Hunger. Das sind die Verheißungen. Das sind die Verheißungen. Lest Verheißungen. Verheißungen sagen, du tust etwas, ich reagiere darauf. Bitte, so wird dir gegeben. Such, so wirst du finden. Klopf an, so wird dir aufgetan werden. Ja? Oder ich hab Gutes im Sinn für dein Leben. Ich habe nichts Schlechtes im Sinn für dein Leben. Die Bibel ist ja voll von Verheißungen. Und Verheißungen drücken etwas aus, was im Himmel ist, aber noch nicht auf der Erde. Verheißungen drücken etwas aus, wo eine Sehnsucht entsteht durch. Wollen wir geistlichen Hunger entwickeln? Lasst uns Verheißungen anschauen und lasst uns glauben, dass Gott diese Verheißung erfüllen wird. Und dazu brauchen wir Vertrauen. Und wie kommen wir an Vertrauen? Indem wir zum Beispiel im Gebet Gott ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Geistlichen Hunger habe ich nicht. Du musst mir helfen. Ich kann den nicht selber irgendwie erzeugen, diesen geistlichen Hunger. Und auch nicht durch irgendeinen religiösen Klimmzug kann ich den erzeugen. Du musst mein Herz bewegen. Das geht nicht anders. Ich muss mich dir hingeben und du wirst mein Herz bewegen. Und dann wird geistlicher Hunger entstehen. Aber dazu muss man ehrlich zu ihm kommen und ehrlich sagen, Gott, fällt mir schwer oder habe ich ein Defizit oder wie auch immer. Oder ich bin einfach doch wirklich kritisch unterwegs und dann ist eigentlich gar kein geistlicher Hunger. Kann auch sein. Ja? Das Dritte, was wir machen müssen, ist, wenn wir die Bibel gelesen haben, wenn wir Gottes Wort, seine Verheißung aufgenommen haben, wenn wir darum beten, dass Gott dieses Wort durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen zu einer Sehnsucht, zu einem geistlichen Hunger entwickelt, dann ist es wichtig, dass wir Schritte gehen, die unser Vertrauen in dieses Wort zum Ausdruck bringen. Sonst ist das alles Quatsch. Wir müssen Schritte des Glaubens gehen. Denn wir werden sonst nicht erfahren, wie der Himmel auf die Erde kommt, weil Gott sich vorgenommen hat, dass der Himmel durch uns auf diese Erde kommt. Durch unser Handeln, durch unser Reden, durch unser Segnen, durch unser Gebet. Gott ist souverän und dann macht er auch noch nebenbei noch eine Menge anderen Sachen. Und dass Menschen sich zu ihm hinwenden, ist ja nicht unser Werk. Aber wisst ihr, wir sind ja in Kooperation mit Gott. Und wenn wir nicht Glaubensschritte gehen, kooperieren wir eigentlich nicht mit Gott. Dann sind wir hier oben vielleicht gläubig, aber nicht praktisch gläubig. Also eigentlich ist das Selbstbetrug. Was heißt es denn, Glaubensschritte zu gehen? Da ist die Verheißung zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nehmt das als Allerwichtigste. Und dann werde ich euch all das andere, und wenn ihr den Kontext lest, wisst ihr, was da steht. Nahrung, Versorgung, ein Bett, was weiß ich. Alles, was wirklich zum Leben reicht, werde ich euch geben. Kümmert euch nicht um diese Seite, kümmert euch um die Seite des Reiches Gottes. Und die Verheißung ist, und dann will ich euch all das geben. Und das ist ein Risiko. Aber das ist typisch für Glauben. Das ist immer ein Risiko. Tut Gott, was er sagt? Trachte ich zuerst nach Gottes Reich? Ich meine, was heißt das denn auch? Muss ich Pastor werden? Muss ich mich in der Gemeinde aufreiben? Was heißt denn zuerst nach Gottes Reich trachten? Das heißt doch zuerst, sei einfach der, der du bist, da, wo du lebst. Glaube, dass Gott dich zu dem gemacht hat, der du bist, dass dir deine Sünden vergeben sind, dass du ein Kind Gottes bist und dass er dich in deinem Umfeld gebrauchen will. So. Und wenn du da einen Blick für hast, kümmert Gott sich um dein Leben. Da kümmert er sich drum. Ich glaube, dass der geistliche Hunger wird dadurch erstickt, weil man sich so viel mit diesen anderen Sachen beschäftigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also Glaubensschritte gehen. Was heißt das denn praktisch? Das heißt zum Beispiel, großzügig zu werden. Warum? Weil man weiß, Gott kümmert sich um die Sache. Man ist beschenkt und kann beschenken. Man kann geben. Man kann mit seinen Gaben sich einsetzen. Man kann die Gaben entfachen auch. Dem Timotheus ist mal gesagt, von Paulus, entfach die Gabe, die dir gegeben worden ist. Man kann selber dafür sorgen. Wie macht man das? Indem man zum Beispiel ein Studium darüber macht, was hat es mit dieser Gabe auf sich und in der Bibel dazu sucht oder sich sonst kundig macht. Indem man Predigten hört, indem man in Gottesdienste geht. All das hilft, damit Dinge auch entfacht werden können, im besten Fall. Vierter Punkt. Also Bibel lesen, beten, Glaubensschritte gehen. Vierter Punkt, da hat die Claudia mich drauf gebracht, fand ich total super. Verantwortung übernehmen. Wenn es so ist, dass unsere Begrenzungen uns zeigen, dass wir von Gott abhängig sind und geistlichen Hunger dadurch erzeugen, dann können wir uns in eine solche Position hineinbegeben, nämlich dann, wenn wir Verantwortung übernehmen. Ich weiß ganz genau, als ich angefangen habe, Sachen zu machen, die ich vorher noch nie gemacht hatte, habe ich meine Abhängigkeit von Gott gespürt. Aber da könnte von ausgehen. Aber sowas von. Wer immer sozusagen sagt, oh nö, lass mal die anderen machen und so weiter, der begibt sich nicht in diesen Notstand der Abhängigkeit von Gott. Du kannst dich bewusst in diesen Notstand der Abhängigkeit von Gott begeben, wenn du Verantwortung anfängst zu übernehmen. Sachen mal zu machen, die du noch nicht gemacht hast. Hört sich nie gut an, ne? Aber ist logisch, oder? Ist logisch. Und wisst ihr was? Was ich in der Jugend sehe, ist genau, die machen das. Die machen das. Die fangen an, Verantwortung zu übernehmen. Und die sind für mich vorbildlich. Vorbildlich im Moment. Vorbildlich zu sagen, ich traue mich an Sachen ran. Vielleicht sind Jugendliche da sowieso eher bereit zu. Und wir sind schon so abgesättigt. Ich weiß es nicht. Gott möchte uns herausrufen, wieder mehr bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat gar nicht in erster Linie was damit zu tun, dass man den Gemeindebetrieb am Laufen hält. Gar nicht. Ich habe gerade davon gesprochen, ihr seid in euren Kontexten, lebt ihr. Da gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat das so erstmal gar nicht, sieht das erstmal gar nicht fromm aus. Vielleicht solltet ihr politische Verantwortung übernehmen. Vielleicht solltet ihr Verantwortung an eurem Arbeitsplatz übernehmen. Und zwar nicht in dem Sinne, ich kletter jetzt die Karriereleiter rauf, sondern ich kümmere mich um die Menschen, die in meinem Umfeld sind. Ich empfinde ein Mandat von Gott. Vielleicht ist das, keine Ahnung, wie eure Lebenssituation ist, aber da, wo ihr seid. Ja? Ich habe den Klaus besucht, letzte Tage, in Mariafehn. Und er wohnt ja da in dem, wie heißt der Hof? Kolonie nennt man das? Okay. Und er hat ein großes Herz für die Menschen, die da sind. Und dann hat er mich gefragt, ja, ich bin jetzt in der Gemeinde, setz mich mal irgendwo ein, was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe auf der Hinfahrt gebetet und habe ja überlegt, der kommt ja mit der Frage, ich wusste das ja, habe ich so überlegt, Herr, was soll ich ihm antworten? Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, Der Klaus soll da gestärkt werden, wo er ist. Und er soll nicht sozusagen da von seiner Aufmerksamkeit und von seinem Beruf her rausgezogen werden, um hier in der Gemeinde irgendwas zu machen. Wisst ihr, das ist ein anderes Denken. Wir müssen uns gegenseitig stärken, wo wir sind. Und nicht alles absorbieren für irgendeinen Gemeindebetrieb. Wie breitet sich denn Reich Gottes aus? Doch wie Sauerteich. Da, wo der Teich unter die normalen Menschen in diese Welt hinein gemengt wird, da breitet er sich aus. Ja, wenn wir alles immer nur hier zusammenziehen und sagen, Gemeinde ist Gottesdienst. Nein, nein, Gemeinde sind wir. Wir sind Gemeinde. Und wir sind wirksam durch den Heiligen Geist an der Stelle, wo wir wohnen. In unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, in den Bezügen, in denen wir stehen. Oh, jetzt werde ich warm. Ich muss langsam zum Schluss kommen, ich merke das. Also, Verantwortung übernehmen war ja der Punkt. Ich begebe mich bewusst in das Risiko und begebe mich aus meiner Komfortzone, wie man ja so schön sagt, heraus in eine Zone, wo ich merke, wo meine Grenzen sind. Wo ich abhängig werde von Gott mehr und mehr. Und das kann ich bewusst tun. Kann ich mich zu entscheiden. Ja? Möchte ich euch zu ermutigen. Erstmal Verantwortung natürlich fürs eigene Leben zu übernehmen, aber dann natürlich auch für andere Menschen. So, dann das fünfte, und das ist ein Hauptkennzeichen von Nachfolge, ist, lernfähig zu bleiben, lernwillig zu bleiben. Nicht in dem Bereich zu verharren, zufrieden zu sein mit dem, was man alles so gelernt hat. Die Soziologen sagen, man wird sein ganzes Leben heute lernen müssen, da kann man nicht raus aus der Nummer. Und auch wenn man denkt, so jetzt habe ich Schule und Studium hinter mir, endlich, jetzt fängt endlich das Leben an. Vergiss es, wir werden unser ganzes Leben lernen müssen. Und wir werden keinen geistlichen Hunger erleben, wenn wir nicht dazu lernen wollen. Wenn wir nicht neugierig sind auf das, was noch nicht da ist. Neugierde ist ein total starker Antrieb dafür, etwas zu erreichen, was noch nicht da ist. Sind wir neugierig auf das, was Gott vielleicht noch tun könnte? Wie könnte das aussehen, wenn Gott plötzlich wirkt in unserer Stadt, in unserem Umfeld, da wo wir leben? Stellt euch mal vor, was da passieren könnte. Neugierde, ein Interesse daran, dass Gottes Reich kommt und sein Wille geschieht. Und jetzt nochmal zu meinem Blickwinkel auf die Gemeinde. Was nehme ich in der Gemeinde wahr? Ich sehe und höre mehr und mehr, dass wir uns danach ausstrecken, das zu erlangen, was Gott auch verheißen hat. Und wir wissen alle, das werden wir nicht in Gänze erleben. Aber da gibt es mehr. Da gibt es mehr. Und ich spüre, dass sich mehr und mehr danach ausgestreckt wird. Dass sich mehr und mehr danach ausgestreckt wird, dass wir seinen Auftrag erfüllen, dass seine Liebe transportiert wird hin zu den Menschen, dass sie erstmal in unseren eigenen Herzen wächst und dann, dass wir sie weiterbringen können. Ich freue mich über Anbetungsabende. Ich freue mich über jede Art von Gebet in der Gemeinde, ob in speziellen Gruppen, die Fürbitte tun oder lokale Gebetshäuser, wie der Franz vorgestellt hat, die segnend unterwegs sind für Leute, die sich hier als Gebetsteam zusammentun und nach dem Gottesdienst auch gleich wieder zur Verfügung stehen, für eine Gebetskette, die wir aufbauen, für die montagsabends Leute, die sich regelmäßig zum Gebet treffen. Das hat alles was mit, das kann alles erstarren, das weiß ich. Gebet kann auch ein Formalismus werden und erstarren. Aber mein Eindruck ist, dass da wirklich die Sehnsucht nach mehr hintersteht. Den Eindruck habe ich ganz ehrlich und ich finde das super. Und ich glaube, dass Gott unsere Gebete erhören will und uns auch sättigen will in dem, wonach wir ihn bitten. Was ist geistlicher Hunger? Ich glaube, der drückt sich in drei Dingen aus. Wir wollen mehr, dass Gottes Ehre vergrößert wird. Gottes Ehre soll vergrößert werden. Durch mein eigenes Leben, durch das, was in dem Umfeld passiert, Gottes Ehre soll vergrößert werden. Geht nicht um meinen Namen, geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Ja? Und deswegen preisen wir ihn, an den Anbetungsabenden zum Beispiel oder hier im Gottesdienst. Deswegen preisen wir Gott, weil Gottes Ehre vermehrt werden soll. Und da sind wir noch nicht am Ende. Da geht noch viel, viel mehr. Und denkt nicht gleich in Art und Weisen oder Formen oder Liturgien, oder denkt einfach in Herzensausdruck, wie auch immer sich das ausdrücken wird. Das Zweite ist, geistlicher Hunger ist, wenn wir bekennen, dass wir unfähig sind, sein Reich zu bauen, und deswegen bitten wir ihn. Und wir preisen ihn, weil seine Ehre vermehrt werden soll. Wir bitten ihn, weil wir uns für unfähig halten. Es braucht diese Demut. Und die Juden sind durch die Wüste geführt worden, um von Gott gedemütigt zu werden. Und wir glauben seiner Bevollmächtigung. Also wir glauben, wenn er uns zuspricht, ich habe euch Vollmacht gegeben, dann wollen wir das im Vertrauen annehmen und damit segnen. Also wir wollen ihn loben, wir wollen bitten und wir wollen segnen. Und ich weiß nicht, ob das Luther war, der hat mal gesagt, wir sollten so viel beten, als wenn wir überhaupt nichts tun könnten. Und wir sollten so viel arbeiten, als wenn wir überhaupt nicht beten könnten. Und zwar beides gleichzeitig. Ja? War das Luther? Ich weiß nicht genau. Calvin war das? Ja, okay. Fand ich ein sehr interessanter Aspekt zu sagen, lass uns so viel beten, als wären wir völlig mittellos. Wir können nichts tun, nichts. Ja, und dann steht sofort einer auf und sagt, ja, aber wir können doch eine ganze Menge tun. Ja gut, dann lass uns so viel tun, als könnten wir überhaupt nicht beten. Und wenn wir das zusammenbringen, wenn wir das beides machen, wenn wir zusammenbringen, dass da Dankbarkeit ist und Hunger nach Gott, dann werden wir erleben, dass Gottes Herrlichkeit kommt. Da bin ich mir sicher. Und er wird unseren geistlichen Hunger stillen. Das hat er damals in der Wüste getan mit dem Manna. Das will er heute in unserer Zeit tun, wenn wir geistlichen Hunger haben. Nicht nur durch Erlebnisse, die wir haben werden, sondern auch durch sein Wort und durch sich selbst. Herr Jesus, und ich möchte danken dafür, dass du selber das Brot des Lebens bist und dass wer zu dir kommt, nicht mehr hungert und nicht mehr dürstet. Und ich danke dir dennoch, dass du in uns auch eine Sache hineingelegt hast, eine Sehnsucht, wo du uns auch manchmal durch Demütigung und durch das Führen an unsere Grenzen dazu bringst, sich nach mehr auszustrecken, Sehnsucht zu haben nach dem, was nicht da ist. Und lass uns das nicht einander vorhalten als Vorwurf, sondern lass uns erkennen, dass das alles von dir ist. Und dass der eine vielleicht mehr in der Schiene unterwegs ist und der andere mehr in der. Aber dass wir zusammengehören und dass wir doch gemeinsam erleben wollen, dass das dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und darum bete ich so in deinem Namen, Jesus. Amen.